Der Juda war ein richtiger Schurke. Er war einer von dieser Sorte Leute, die seine eigene Großmutter verkauft hätte. Er hat zwar nicht die Großmutter verkauft, aber zusammen mit seinen 10 Brüdern hat er seinen Bruder, den Josef, den Ägypter verkauft. Und der Juda war sozusagen der Verkaufsleiter, wo das passiert ist. Nach dem Geschehnis gibt es 14 Kapitel in der Bibel, die sich auf den Josef konzentrieren. Aber wie in einem guten Spielfilm gibt es auch hier eine faszinierende Nebenrolle, die der Juda spielt. Die Geschichte des Juda ist Stoff für eine aktuelle, nicht jugendfreie Soap. 1. Mose 38 steht im Vers 1. Es begab sich um diese Zeit, dass Juda hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Adulam, der hieß Hira. Der Juda trennt sich von seinen Brüdern und geht seinen eigenen Weg. Er zieht runter nach Kanaan. Das ist nicht nur lokal gemeint, sondern auch geistlich. Kanaan ist ein Bild für die weltlichen Versuchungen, wo wir letzten Sonntag schon darüber geredet haben. Kanaan ist sozusagen das Land vom Hedonismus, wo der Mensch die unmittelbare Genüsse sucht. Die körperliche Begierde, das Verlangen der Augen, was sie sehen, oder auch der Stolz auf die eigene Leistung oder den eigenen Besitz. Es ist der Ort, wo die Menschen ihre Sehnsucht nach Gott an 1000 Orten zu stillen versuchen. Das ist Kanaan. Johannes 1, Vers 2, nein, 1. Johannes 2, Vers 15 steht: Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Mit Welt ist da eigentlich auch Kanaan gemeint. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Das sind also zwei sich ausschliessende Systeme. Die Welt, wie Kanaan, wo der Mensch seine eigenen Bedürfnisse zu stillen versucht, und die Liebe zum Vater. Weiter heisst dann im 1. Mose 38, und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der hieß Schua, und nahm sie zur Frau. Und als er zu ihr einging, ward sie schwanger. Er sah, er hat sie genommen und ist zu ihr hingegangen. Das erinnert ganz stark an Eva, wo die Frucht gesehen hat, wo sie genommen hat und davon gegessen hat. Eva hat sich davon ein glückliches Leben versprochen, ist aber frustriert und enttäuscht zurückgeblieben. Mal schauen, was mit dem Juda passiert. Und dann ist da noch der Schua genannt, sein Schwiegervater. Jetzt haben wir zwei Namen von Kanaan. Der Hira, sein Freund, und der Schua, sein Schwiegervater. Hira bedeutet Vornehmheit und Schua bedeutet Reichtum. Das sind beides Vertreter von dieser weltlichen Gilde, wo Kanaan beschrieben wird. Und als er zu ihr einging, ward sie schwanger und gebar einen Sohn, den nannte er Ger. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Onan. Sie gebar abermals einen Sohn, den nannte sie Schela. Also in der Reproduktion hat der Juda sicher nicht versagt. Der Ger, der Onan und der Schela. Der Juda geht seinen eigenen, gottlosen Weg. Er macht alles, was er nicht tun sollte und nimmt sich sogar eine Frau aus Kanaan. Dabei liegt auf seinem Leben ganz eine andere Berufung. Sein Name Juda bedeutet Lob Gottes. Und er hat eigentlich Berufung, dass er die Verheißungslinie, die Gott in Gang gesetzt hat beim Abraham, dass er die fortsetzen tut. Und Juda gab seinem ersten Sohn Ger eine Frau, die hieß Tamar. Aber Ger missfiel dem Herrn und der Herr ließ ihn sterben. Der Ger war so böse, dass Gott nicht wollte, dass die Linie der Verheißung über ihn weiterläuft. Niemand kann langfristig ungestraft einen Weg gehen, der nicht gut ist. Das Ereignis wirft natürlich auch ein schlechtes Licht auf den Juda. Der Juda, der seine Söhne nicht davor bewahrt hat, vor dem Einfluss der Kanaaniter. und der sie abgeleitet lassen in ein verderbliches Leben. Und jetzt, wo der erste Sohn, der Gerd, tot ist, kommt der zweite, der Onan, ins Spiel. Und zwar wegen der Schwagerehe, wo hier schon Gewohnheit war und später im Gesetz geregelt worden ist. Onan, der zweite Sohn. Er hat die Aufgabe, für Tamar zu sorgen und zu schauen, dass der Name der Familie weitergeht. Aber der Onan hat natürlich ganz genau gewusst, dass die Kinder, die hier auf die Welt werden kommen, dass das nicht seine eigenen Kinder sind, sondern dass er die so quasi für seine Brüder in die Welt stellt und dass er auch keinen Anteil am Erbe hat. Der Onan, der bereits vom Egoismus und von der Habsucht von Kanaan durchdrängt ist, macht Folgendes. Onan aber wollte keinen Sohn zeugen, der nicht sein eigener Erbe war. Deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf den Boden fließen. Der Onan heiratet zwar seine Schwägerin und befriedigt auch seine sexuelle Lust. Aber jedes Mal unterbricht er den Geschlechtsverkehr vor der Ejakulation. Also das erste Mal finde ich es absolut faszinierend, wie detailliert das Bibel auch über solche Ereignisse schreiben tut. Sie ist da total offen und redet offen auch über das. Der Onan ist einer wie viele. Er befriedigt seine Lust auf egoistische Art und Weise, ohne eine Verantwortung zu übernehmen. Das ist vielleicht das, was zum Beispiel sehr deutlich in der Pornografie passiert. Man befriedigt seine Lust, ohne irgendwo eine Verantwortung zu übernehmen. Aber ich möchte jetzt nicht mit dem Finger auf Leute zeigen, die ein Problem mit Pornografie haben. Ich glaube, dass das Gleiche auch hinter vielen Schlafzimmertüren von Ehepaaren passiert. Dass es letztlich darum geht, gerade wenn man sich liebt, um die eigene Lust zu befriedigen. Dabei wäre Liebe ja ganz etwas anderes. In der Liebe geht es ja darum, dass man das, was dem anderen dient, sucht. Bernhard Meuser hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, das Geheimnis der Liebe ist nicht egoistische Selbstvergewisserung im Ich, sondern das freudige sich verlieren in einem Du, wo mich liebend erwartet. Ich bin ganz fest überzeugt davon. Wenn wir das umsetzen, wenn wir wegkommen von dieser Selbstfixierung ins Du hinein, wird jedes Ehepaar erfüllenden Sex erleben. In unserem Sprachgebrauch wird das Wort Onanieren als Synonym für Selbstbefriedigung gebraucht. In Wirklichkeit sehen wir hier aus der Geschichte von Onan, dass Onanieren aber eigentlich der sogenannte Coitus Interruptus bedeutet. Der unterbrochene Geschlechtsverkehr. Und dass das eigentlich eine Verhütungsmethode ist mit einer sehr tiefen Sicherheit. Indem der Onan die Linie von seinem Bruder aussterben lässt, begeht er ja eigentlich einen Brudermord. Und wie reagiert Gott auf das? Er lässt auch den Onan sterben. Der Jude aber ist uneinsichtig und sieht bei sich selber keine Schuld. Er ratet das Problem alleine bei der Tamar. Vers 11. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Kehre in dein Elternhaus zurück und bleib Witwe, bis mein Sohn Schela alt genug ist, dich zu heiraten. Denn er befürchtete, dass Schela ebenfalls sterben würde, wie seine beiden Brüder. Also kehrte Tamar in ihr Elternhaus zurück und wohnte dort. Der Judah hat das Gefühl, dass seine Söhne gestorben sind und dass Tamar die Schuld daran hat. Er hätte eigentlich für das Wohlergehen von der Tamar schauen sollen und hätte dafür sorgen sollen, dass sie wieder heiraten kann. Der Judah vertraut aber nicht Gott. Er übernimmt keine Verantwortung, er gibt ihnen ihren gescheiten Rat und vertagt das Problem. Aber die Schwäche und seine Falschheit werden ihn einholen. Einige Zeit später ist am Judah seine Frau auch gestorben. Da sind also ganz viele Leute gestorben in ihrer Geschichte. aber ohne Corona. Nach der offiziellen Trauerzeit findet die Schafschur statt. Und der Judah entscheidet sich, seine Schafe in Timna, in der nächstgelegenen Stadt, scheren zu lassen. Vers 13 und 14 steht, als Tamar mitgeteilt wurde, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg zur Schafschur nach Timna war, zog sie ihre Witwenkleider aus und verhüllte sich mit einem Schleier. Dann setzte sie sich vor das Tor von Enaim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Denn sie wusste, dass Schela inzwischen erwachsen war, sie ihm jedoch nicht zur Frau gegeben worden war. Also sie ist hinters Licht geführt worden und sie hat das gewusst. Tamar macht sich jetzt aber dran, die Geschichte wieder in Ordnung zu bringen. Es ist ihrem mehr daran gelegen, dass die Linie vom Abraham weitergeht als am Judah. Und das Verlangen von der körperlichen Vertrieb von einem Mann ist Verlass. Männer, sagt man ja, sind sexuell unsicher. Sie sind jederzeit sexuell ansprechbar. Und jetzt, wo der Judah seine Frau nicht mehr hatte, ist er vielleicht noch mehr ansprechbar gewesen. Der Judah folgt auf jeden Fall seinem ungezügelten Sexualtrieb und schläft mit der Tamar, ohne dass er erkennt, dass das Tamar ist. Er macht das aus einer spontanen Laune raus. Da sieht man daran, dass er nicht einmal Geld bei sich hat. Aber sie machen dann aus, dass der Lohn für die Prostitution, für die Prostituierte, ein Geissli ist, das er nachliefern wird. Als Pfand verlangt die Prostituierte den Siegelring mit der Schnur und den Stab vom Judah. Das sind so Identifikationsmerkmale. Das ist vielleicht wie der Führerschein und die Kreditkarte. Noch mehr, sogar das Erbe ist da symbolisch mit enthalten, in der Schnur, die am Siegelring ist. Wir sehen, um die körperliche Begierde zu befriedigen, ist der Judah bereit, jedes Pfand zu geben. Aber schon am nächsten Tag sendet der Judah den Hira, seinem Freund den Hira, die Vornehmheit aus, um das Schäfli zu liefern. An die Lieferadresse. Aber bei deren Lieferadresse ist weit und breit keine Prostituierte rum. Der Hira kommt zurück und der Judah sagt, vergessen wir es, sonst geht er noch in Verruf. Also es war ihm wichtig, sein Ruf war ihm sehr wichtig. 3 Monate später aber erfahrt er, dass Tamar schwanger ist. Als Mann mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn kommt er einen Wutanfall über und möchte Tamar verbrennen, weil sie untreu war. Jetzt zahlt sich der brillante Schachzug von Tamar aus. Und der Judah wird mit dem Pfand konfrontiert und mit seiner eigenen Schuld konfrontiert. Die Prostituierte entpuppt sich als seine Schwiegertochter. Der Judah hat vor einiger Zeit seinen eigenen Vater hinters Licht geführt. Er hat das gemacht mit einem Kleid und mit einem Schäfli. Er hat das Kleid im Blut von dem Geissli getränkt und hat dem Vater das Kleid gebracht und damit gezeigt, dass sein Sohn, der Josef, durch ein Raubtier umgebracht worden ist. Jetzt, wo Tamar den Judah hinters Licht führt, spielt wieder das Geissli und das Kleid eine Rolle. Tamar hat sich verkleidet, das Prostituierte. Und als Lohn haben sie ein Geissli ausgemacht. Der Judah hat seinem Vater, dem Jakob, das Zeichen vorgesetzt, das Zeichen, dass der Josef tot ist, und hat gesagt, er soll genau hinschauen. Genau das Gleiche macht jetzt Tamar mit dem Judah. Er gibt ihr das Zeichen an, das zeigt, dass er schuldig ist und sie unschuldig ist, und sagt, er soll genau hinschauen. Gott führt den Judah so, dass er seine Schuld erkennt. Und ich glaube, wir alle sollten sehr aufmerksam sein, wie wir uns über Schuld oder über Versagen von anderen Menschen empören. Oder dort, wo wir vielleicht so einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn haben. Dort ist oft so, dass bei uns selber ein Leich vergraben ist. Es ist doch so, wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen, zeigen mindestens 3 Finger auf uns zurück. Oder Jesus redet von dem Splitter, den wir beim anderen aus dem Auge ziehen möchten und den eigenen Balken nicht sehen. Gott findet immer wieder Wege, um uns unserer Schuld zu überführen. Seien wir doch aufmerksam, gerade in den Punkten, wo wir uns ärgern über die Schuld des anderen. Es könnte ganz, ganz gut sein, dass wir dort, dass dort auch bei uns ein Hund begraben ist. Beim Judas auf jeden Fall markiert der Moment die Umkehr, seine Umkehr. Vers 26 steht, da erkannte es Judas und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit dir. Da wenigstens. Der Judas erkennt, dass Tamar im Recht war. Dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass Familie, der Name der Familie fortgesetzt wird. Er bekennt sich schuldig, dass er den Tamar, den Schela, nicht zur Frau, zur Mann gegeben hat. Und ich bin ganz sicher, dass er auch vor Gott die Schuld bekennt hat. Und dann entwickelt sich der Judas zum wirklichen Anführer von seinen Brüdern. Er zieht wieder weg von Kanaan, er zieht rauf zu seinen Brüdern. Und gegen den Ende von der ganzen Josefsgeschichte, wo der jüngste Bruder von ihm, der Benjamin, verhaftet worden ist in Ägypten, er bittet den Judas um Freilassung. Er sagt im 1. Mose 44, Vers 33, «Bitte, mein Herr, lassen Sie mich anstelle des Jungen als Sklaven für meinen Herrn hierbleiben und lassen Sie den Jungen mit seinen Brüdern zusammen heimkehren.» Eine unglaubliche Wandlung, die der Judas hier durchmacht. Es ist ein ausgezeichnetes Beispiel, wie Gott Leben verändern kann. Der junge Judas, der selbstsüchtig ist, der unehrlich ist, der kaltherzig ist. Der ältere Judas, der weise handelt, der selbstlos ist, der Verantwortung übernimmt und Mitleid zeigt. Der jüngere Judas, der seinen Brüdern ein Messer ausliefert. Der ältere Judas, der sich selber als Bürger hingibt für seinen Brüder. So kann Gott Leben verändern. Übrigens hat Tamar Zwilling geboren. Der Peres und der Serach. Und dann heisst es im Neuen Testament, wo der Stammbaum von Jesus beschrieben ist, Judas war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Also Tamar geht in den Stammbaum ein, als eine von ganz wenigen Frauen. Es ist also von Gott gesehen worden, erkannt worden, dass sie einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat. Peres war der Vater von Hezron und so weiter. Die Geschichte vom Judas ist sozusagen der Triumph der Gnade. Aus der Hurerei wird ein heiliger Samen geboren. Und die Geschichte, die gibt mir enorme Hoffnung, dass auch Menschen, die in Kanaan gefangen sind, in der Gebrochenheit vielleicht auch für ihre Sexualität gefangen sind, vielleicht in der Pornografie, dass für sie Befreiung möglich ist. Aber es muss nicht um Pornografie sein, es gibt auch andere Gebrochenheiten vom Egoismus. Es gibt Befreiung. Es ist möglich, aus Kanaan rauszuziehen und Befreiung zu erleben. Dank Jesus Christus. Der Judas ist als Stammvater der Juden in die Geschichte eingegangen. Er war auch der Stammvater vom königlichen Geschlecht, von David. Und der Stammvater vom Messias. Der Judas ist von seinem Vater, vom Jakob, wo der Jakob schon auf dem Sterbebett gelegen ist, gesegnet worden. Mit folgenden Worten. Judas gleicht einem jungen Löwen. Mit dem ist er gesegnet worden. Und in der Offenbarung ist über Jesus geschrieben, oder bezeichnet wird er dort als Löwe Judas. Auch da sehen wir, gesegnet, um ein Segen zu sein. Auch du kannst gesegnet werden, um ein Segen zu sein. Auch du kannst rauskommen aus Kanaan und in deine Berufung hineinwachsen. Ein Segen sein für andere Menschen. Gott erreicht sein Ziel, auch durch das Versägen durch Menschen. Durch. Christus hat sein Leben für dich gegeben, damit du zu einer Person kannst werden, die sein Leben für andere Menschen gibt. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Verwandlung, die wir dort sehen dürfen vom Judas. Und ich möchte dir Danke sagen, dass für dich kein Fall schwierig ist. Vielleicht dort, wo wir uns selber schon längst aufgegeben haben, wo wir sagen, hey, ich komme nicht auf den grünen Zweig. Ich komme nicht aus dieser Gebrochenheit raus. Gibt es einen Weg? Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den für uns geschaffen hast. Durch den Tod von dir, Jesus Christus am Kreuz, hast du Befreiung und Erlösung ermöglicht für uns alle. danke dir von Herzen dafür. Amen. Nach einem Lied, wo wir jetzt dann hören können oder auch mitsingen können, hören wir Zeugnis von drei Männern, die in einer sehr grossen Offenheit über ihre eigene sexuelle Gebrochenheit reden. Sie tun das nicht um ihrer selbst willen, um sich da zur Schau zu stellen, weil dann wird es wahrscheinlich recht komisch wirken. Sondern sie machen das, weil sie die Hoffnung haben und weil sie den Glauben haben, dass auch heute noch Menschen dürfen aus ihrem Gefängnis befreit werden. Darum machen sie das und das ist ihr Anliegen, das sie vertreten tun am heutigen Morgen. Ich freue mich auf die Interview mit diesen drei Männern. Wir haben jetzt in der Geschichte von Judah und von Tamar über die sexuellen Irrungen und Verwirrungen gehört. Wir befassen uns jetzt noch mit einem anderen Thema, und zwar mit der Pornografie. Letzten Herbst waren wir ein paar Leute von der Seta-Kirche an der Pornofrei-Konferenz in Aarau. Drei Männer haben weitergefahren, sind miteinander hier unterwegs und haben sich jetzt gemolden, wie sie bereit sind, um ein Angebot zu arbeiten für die ganze Seta-Kirche. Ich bin mega glücklich, dass wir an diesem Punkt sind. Als erstes darf ich begrüßen den Paul Walti hier im Studio. Schön, dass du da bist, Paul. Paul, was ist dein Bezug zur Pornografie? Würdest du uns einen kurzen Abriss geben von deiner Geschichte mit dieser Thematik?
Ja, ich bin Betroffener von Pornografie. Ich bin über viele Jahre habe ich Pornografie konsumiert. Und zwar ist die Geschichte so, als ich als Bub aufgewachsen bin, habe ich auch mit Schulkollegen und später auch im Militär ab und zu Sexheftchen angeschaut. Pornografie ist aber in dieser Zeit hat nicht viel Raum eingenommen. Das hat nicht damit zu tun gehabt, dass es mich nicht interessiert hat, sondern das war mehr gewesen, weil ich zu viel Angst hatte, wenn ich jetzt irgendwo Sexheftchen am Kiosk gepostet hätte, dass mich irgendein Nachbar oder jemand sonst dabei verwünscht. Als ich 28 war, bin ich dann das erste Mal im Internet, das hier aufgekommen ist, auf eine Sexseite gestossen. Und die Sexseite oder die Pornografie hat mich fasziniert. Und das ist der Anfang geworden von einer über 20-jährigen Leidensgeschichte. Ein bisschen später habe ich eine andere Entdeckung gemacht, eine viel bessere. Da habe ich Katharina, meine Frau, kennengelernt. Wir haben dann geheiratet. Und ich weiss noch, dass ich Gottes Güte in dieser Zeit als grenzenlos und sehr voll für mich empfunden habe. Aber trotz Gottes Güte, trotz auch gutem und fruchtbarem Sex mit der Katharina ist das Thema Pornografie nicht aus meinem Leben raus. Und ich habe gelegentlich einfach sporadische Besuche auf diesen Pornoseiten weiterhin praktiziert. Vor etwa 10 Jahren habe ich dann in einem Coach das Mandat gegeben, mich auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Identität als Mann herauszufordern und mich zu begleiten. Zudem habe ich angefangen, anderen guten Freunden Rechenschaft ablegen über meinen Umgang mit Pornografie und über Fortschritt im Kampf gegen Pornografie. Das hat immer wieder ein bisschen Überwindung gekostet, aber hat letztlich dazu geführt, auch, dass ich heute sehr dankbar darf sein, seit doch einer geraumen Zeit jetzt von Pornografie frei zu sein.
Wie transparent bist du zu dieser Thematik mit der Katharina? Wie geht es ihr damit?
Wir haben das Glück gehabt, dass ich von allem Anfang an, auch schon bevor wir geheiratet haben, sehr transparent waren immer. Und sie hat eigentlich von mir immer gewusst, wie es mir geht. Durch meine Rechenschaft gegenüber Freunden hat sie auch nicht müssen, die Ansprache sein. Und ist einfach sehr dankbar gewesen, dass ich für das Thema auch mit Freunden unterwegs bin. Ein anderer Punkt hat ihr sicher auch geholfen, ist hilfreich gewesen. Und zwar ist es so, dass mein Interesse an Pornos nicht in erster Linie Frauen geholt hat, sondern Männer. Ich muss dazu sagen, dass ich schon als Bub mit homosexuellen Gefühlen aufgewachsen bin. Sich die Gefühle die sind nicht weggegangen, als ich in die Pubertät und aus der Pubertät rausgekommen bin. Und mein Weg zu einer gesunden Identität als Mann, auf dem Weg bin ich relativ weit gelaufen. Das wäre eine Geschichte für sich, ist jetzt aber nicht Gegenstand von diesem Thema. Es hat aber in der Katharina sicher geholfen, weil ich nicht andere Frauen angeschaut habe, hat sie sich nicht konkurrenziert gefühlt. Das ist sicher bei Pornokonsum von Männern, die dann andere Frauen anschauen, gerade für die betroffenen Frauen, natürlich auch eine sehr grosse Herausforderung.
Was ist deine Vision, Paul, für die Zehntalkirche in dieser Thematik?
Also das Erste ist, echt, dass ich mir wünsche, dass Pornografie kein Tabu ist bei uns in der Zehntalkirche. Pornografie, es gibt Statistiken, die sagen, jeder zweite Mann und jede vierte Frau hat ein echtes Problem, schaut, konsumiert Pornografie. Und man geht davon aus, dass das auch in der christlichen Gemeinde so ist. Dass man das anspricht und sich dem stellt, das ist ein Wunsch von mir. Und das Zweite ist sicher auch, dass wir in der Seetau-Kirche Pornografie weder kleinreden, noch dass wir sie zu einer Sünde machen, wo Jesus stärker hat müssen sterben dafür, weder dass er auch vergibt, Habgier, Neid oder Stolz hat müssen für uns ans Kreuz gehen. Mein Wunsch und meine Vision ist, dass dort, wo Leute leiden an Pornografie, dass wir einander können helfen, auch durch Kraft von Jesus, von seinem Sterben am Kreuz aufzustehen und uns dem Thema zu stellen und auch siegreich hier anfangen zu agieren.
Paul, danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit und Transparenz. Mit mir am Tisch sitzt jetzt der Axel Berger. Axel, du bist auf dem Weg in die Freiheit von der Pornografie. Was sind heute noch deine aktuellen Herausforderungen?
Also meine Hauptherausforderung heute ist, dass ich den Frust im Alltag lerne, anders zu kanalisieren, als ich mich mir der Sucht ergebe. Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich viel Zärtlichkeit braucht. Das ist jetzt nicht nur sexuell, sondern auch einfach nur Nähe. Meine Frau dagegen ist dort eher umgekehrt. Sie reagiert auf Stresssituationen nicht gut, auf Nähe. Und das ist für mich eine rechte Herausforderung im Alltag. Schon nur, weil auch meine Frau viel Missbrauch in der Vergangenheit erlebt hat.
Ich möchte auch ein bisschen mit dir darüber reden, über die Schädlichkeit von Pornografie, und möchte hier zuerst ein paar Fakten sagen. 43% von allen Internet-User konsumieren pornografische Inhalte. Das sind pro Tag weltweit 68 Millionen Suchanfragen. Und die Anbieter von pornografischem Material machen den täglichen Umsatz von 12,6 Millionen Euro. Interessant finde ich noch, dass 70% und dem Konsum an Werktagen zwischen dem Morgen um 9 Uhr, also während der Arbeitszeit, und Abend um 5 Uhr stattfindet. Das zeigt, wie das auch schädlich ist für unsere Wirtschaft. Laut Statistik ist das durchschnittliche Alter vom Erstkonsument 11 Jahre. Das sind ein paar Zahlen. Aber dahinter, hinter der Kulisse, sind ganz, ganz viele junge Frauen und junge Männer, die in Prostitution gezwungen werden. Ganz, ganz viel Elend, Menschenhandel und moderne Sklaverei. Mich würde es aber interessieren, nebst diesen Fakten, warum findest du oder warum denkst du, dass Pornografie für dich persönlich schädlich ist?
Ich denke, Pornografie ist schädlich, weil es nicht vor der eigenen Schlafzimmertür Halt macht. Man nimmt es mit ins Ehebett. Die Bilder, die Vorstellungen, die Anforderungen an die eigene Frau, also die Anforderungen kann keine echte Frau erfüllen. Das Problem ist, dass wir Männer können das irgendwie nicht mehr unterscheiden. Mit uns passiert irgendwie ein Gehirnwäsch. Das ist einfach extrem schwierig, um nachher wieder gerade zu biegen, in dem Sinn. Darum reden wir aber auch mit unserem Sohn über das. Weil, auch wenn er noch sehr jung ist, finden wir es wichtig, um zu zeigen, was mit ihm macht, wenn er den Weg einschlägt. Und in der heutigen Zeit ist es Tatsache von dem Zeitalter mit diesen Smartphones, dass es einfach schon lange ein Thema ist. Und wir als Eltern sollten dann auf keinen Fall uns die Augen vor dem verschliessen. Und nur weil es uns unangenehm ist, mit unseren Kindern über das zu reden. Und vor allem nicht, wir nicht sie wollen sehen in diesen Augen. Was mir persönlich am Herz liegt, ist die Botschaft, dass ich selber erfahren habe, dass ich durch Jesus von vielen Süchten freigekommen bin. Und nicht, also ich habe das Gefühl, dass auch die Pornografie ist eine der hartnäckigsten Süchte, die es gibt. Nicht nur, weil es die Menschen in jeglicher Art ins Elend treibt, sondern auch, weil es völlig verharmlost wird und es einfach nur als normal angeschaut wird in unserer Gesellschaft. Sie ist überall präsent. Und es kann praktisch jeder mit einem Klick das haben. Mhm.
Du bist jetzt wieder in einer Rechenschaftsgruppe unterwegs, wo du auf dem Weg der Freiheit bist. Wie funktioniert eine Rechenschaftsgruppe?
Also, unsere Rechenschaftsgruppe ist jetzt zum Beispiel, besteht aus 4 Leuten. Für uns ist das noch eine gebige Sache. Haben wir einen guten Raum, wo wir uns austauschen können. Wir treffen uns wöchentlich, dass wir uns gegenseitig immer updaten, dass wir nichts vergessen. Und uns ist es auch wichtig, dass wir im Gebet füreinander einstehen und uns gegenseitig direkt ermutigen. Es ist klar, Rechenschaftsgruppen kann man auch anders individuell gestalten, je nach Teilnehmer. Aber es ist einfach wichtig, dass man ehrlich und offen ist. Ich persönlich durfte erfahren, dass ich durch das jetzt auch tatsächlich den ersten Schritt in die Freiheit geschafft habe. Und es ist mein Wunsch, dass wir als Kirche hier eine Tür öffnen können, die für viele Betroffene den Ausstieg ermöglicht.
Danke vielmals. Mein dritter Interviewpartner ist der Marc Urech. Marc, was sind aktuell deine Herausforderungen in der Pornografie?
Ich bin ein Typ, der sehr gerne um Leute herum ist, der gerne hat, wenn etwas läuft. Und das sind so einsame Momente, die für mich schwierig sind. Wenn zum Beispiel Tabitha Nachtdienst hat oder wenn sie am Wochenende arbeitet und ich nichts zu tun habe, dann kann es vielleicht ein bisschen gefährlich werden. Andererseits habe ich auch gerne ein gutes Glas Bier oder einen guten Tropfen Wein. Und wenn ich da dann auch ein Glas über den Durst trinke, dann wird es auch ab und zu ein bisschen gefährlich. Ja, und es ist einfach immer wieder krass, wie der Widersacher so einen Moment gnadenlos ausnutzen kann.
Was hast du bis jetzt unternommen, um aus der Pornografie auszusteigen?
Mein erster und sicher auch wichtigster Schritt war, dass ich von Anfang an von der Beziehung Tabitha als meine Rechenschaftspartnerin gewinnen konnte. Dadurch, dass auch ich eine homosexuelle Neigung habe und dementsprechend auch viel Material konsumiert habe, habe ich gemerkt, dass sie Gott sei Dank einen guten Umgang gefunden hat mit dem. Ja, und das hat schon sehr viel gebraucht. Als zweiter Schritt habe ich dann bewusst auch versucht, so Alkoholfastenzeiten einzuführen, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach nicht gut tut. Und das hat leider nicht ganz gelangt, um die komplette Freiheit zu erlangen. Und ich habe mich dann entschieden, im letzten November auch an dieser Porno-Freikonferenz teilzunehmen. Und seitdem hat das mir in einfach so eine Leidenschaft geweckt, dass sie wirklich der Pornografie den Kampf ansagen und mich gegen Pornografie einsetzen.
Warum willst du denn persönlich von der Pornografie frei werden?
Pornografie hat ein extremes Suchtpotenzial. Beim Konsum von Pornos und das, was dort passiert, körperlich, innerlich, passiert ein riesen Feuerwerk, auch hormonell. Aber was zurückbleibt, ist eine riesen Leere. Und es macht, ich glaube, da kann jeder bestätigen, was man konsumiert hat, es macht innerlich kaputt. Da will ich nicht mehr leben. Ich will eigentlich können, auch in schwachen Momenten die Gelegenheit nutzen, Zuflucht bei Jesus zu suchen und ihm dort da auch neu begegnen können und das auch zu lehren in diesem Moment.
Was würdest du Menschen empfehlen, die ebenfalls in den Pornofallen stecken?
Ja, steh auf, Mann. Geh einen Ruck aus der Komfortzone raus und geh wirklich das Problem an. Sucht Hilfe, aber nehmt auch Hilfe an. Und ich habe das wirklich selber persönlich erlebt. Ich habe mich wirklich lange dagegen gesträubt, irgendeine Person zu suchen, die mir zur Seite steht. Obwohl mich David da x-tausend Mal versucht hat, zu ermutigen dazu. Und ich habe eigentlich den persönlichen Anspruch gehabt, dass Jesus mich frei machen soll. Und da muss ich auch keine Person haben dazu. Das hat es leider nie gegeben. Und ich habe dann wirklich den Schritt gewagt und versucht, Leute zu suchen, die mit mir eine Rechenschaftsgruppe gründen. Und so ein riesen Wunder ist passiert. Von diesen zwei Leuten, die sich hier gemeldet haben, hat eine Person das Gleiche durchgemacht, jahrelang, wie ich jetzt zum Teil durchmachen muss. Und das ist so ein riesen Wunder. Und es ist mir so vorgekommen, als wäre ich einen Schritt auf Gott zugegangen und er ist mir 10 Schritte entgegengekommen. Halleluja! Im Galater 5, 13 steht, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Macht nicht Freiheit zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Hey, die Freiheit, die steht uns zu. Mhm. Und Pornografie hat aber trotzdem eine mega grosse Macht. Und da sind wir wirklich aufeinander angewiesen, dass wir füreinander einstehen im Gebet, dass wir einander dienen, dass wir einen Raum haben, wo wir können das Problem, das Anliegen miteinander teilen. Und schlussendlich ist das Geschenk aber ein Geschenk von unserem himmlischen Vater. Das Geschenk von der Freiheit, das Geschenk vom himmlischen Vater. Amen.
Danke vielmals, Marc.
Gern geschehen.
Die drei Männer, die haben jetzt auch das Anliegen, dass auch noch andere mit ihnen dürfen aussteigen aus dieser Pornofalle. Darum haben sie jetzt auch ein Angebot, dass nämlich noch mehr Rechenschaftsgruppen dürfen entstehen. Wenn du möchtest, zu einer so einer Rechenschaftsgruppe dazugehören, dann kannst du dich entweder bei einem von den drei Männern melden oder bei mir. Oder wir haben eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet, die lautet, ihr seht sie auch eingeblendet, porno-frei@seetal-chile.ch. Es ist uns natürlich auch bewusst, dass das nicht nur ein Männerproblem ist, sondern auch ein Frauenproblem. Wir wollen auch für Frauen Angebote schaffen. Und wenn jemand das auch speziell auf dem Herz hat und vielleicht möchte da zu einem so Team dazukommen, dann darf man sich auch gerne bei uns melden. Wir geben dann auch wieder Informationen raus, wenn wir da einen Schritt weiter sind.